Ich grüße uns alle ganz herzlich heute Morgen zu diesem Gottesdienst mit Lukas 9, Vers 56. Des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten, zu retten. Den Propheten Jesaja einen Abschnitt lesen. Jesaja 53, die Verse 2 bis 6. Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir auch für diese Morgenstunde, für die Zusammenkunft unter deinem Wort. Und wir danken dir, dass du für uns bezahlt hast. Was hat es dich gekostet? Und wir danken dir, dass es auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, in der Predigt, wieder um dich gehen soll. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, dass du groß wirst. Amen.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Das Kreuz bleibt und ist mein Ruhm. Das müssen wir doch in die Mitte unseres geistlichen Lebens stellen. Das Kreuz Jesu Christi, denn alles, was wir sind und alles, was wir haben, sind wir und haben wir in ihm, in Christus Jesus. Und da ist nichts, was aus uns herauskommt, sondern alles ist Gnade. Wir schließen heute ab und ich möchte zu dem Thema der Triumph des Menschensohnes sprechen. Und ich glaube, das geht uns manchmal verloren. Ich höre immer wieder von Geschwistern, dass sie Angst haben vor dieser Zeit, vor dem, was auf uns zukommt, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Denn wir sind ja in Christus, dem Menschensohn, und weil er triumphieren wird, werden wir mit ihm triumphieren. Und das ist doch wunderbar. Lasst uns mal aufschlagen, wer möchte, Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchter einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Nun, in dem verlesenen Text begegnet uns der Menschensohn oder der Sohn des Menschen. Und es ist doch ein großer, wunderbarer Trost, dass der Menschensohn inmitten der Gemeinde ist. Und das dürfen wir auch heute Morgen wissen, Jesus ist durch den Geist in unserer Mitte. Nun, der Menschensohn, das habe ich gestern gezeigt in meiner Predigt, der Menschensohn, der tritt uns in der Heiligen Schrift in doppelter Weise entgegen. Einmal der Menschensohn, der gekommen ist, um zu leiden und zu sterben und um wieder aufzuerstehen, der leidende Menschensohn. Aber dann ist da ein anderes Bild, der Menschensohn, der wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Dieser doppelte Aspekt zeigt uns das Neue Testament. Der Menschensohn, der gelitten hat, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, er hat die Schuldfrage des Menschen geklärt. Und jeder, der im Glauben zu Jesus Christus kommt und im Glauben das annimmt, was Jesus als Erlösung am Kreuz von Golgatha geschaffen hat, der empfängt ewiges Leben. Dem ist seine Schuld und Sünde vergeben, die Schuldfrage ist gelöst. Aber wir warten auf den Menschensohn, der wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Und das wird der Tag sein, an dem der Menschensohn die Machtfrage klärt. Denn dann wird er alle Reiche und Gewalten in der Himmelswelt und auf dieser Erde unterwerfen und er wird sein ewiges Reich aufrichten. Und diese beiden Ereignisse, Golgatha, auf das blicken wir zurück, die Lösung der Schuldfrage, die Erlösung des Menschen und die zweite Frage, die Lösung der Machtfrage, die in der Zukunft liegt, das ist wie zwei Brückenpfeiler über eine tiefe Kluft, die Kluft der Sündenverderbtheit des Menschen. Und seit 2000 Jahren warten wir auf die Wiederkunft des Menschensohnes. Und jeden Tag wird von dem einen Brückenpfeiler der Lösung der Schuldfrage eine geistliche Brücke gebaut, das Reich Gottes, und sie nähert sich jeden Tag ein Stück weiter dem anderen Brückenpfeiler der Lösung der Machtfrage. Und dazwischen haben wir die Zeit, in der wir jetzt leben. Römer 13, 11. Ich weiß nicht, kann man da vielleicht die Sonne etwas, das geht nicht. Ja. Römer 13, 11. Und dieses im Zusammenhang das Leben in der Wachsamkeit, in der Achtsamkeit und in der Reinheit, in der Heiligung. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr gehen wir diesem Tag der Vollendung des Heils, der Errettung, der Auferstehung unserer Leiber, der Klärung der Machtfrage immer näher und näher. Und zwischen Golgatha und der Wiederkunft des Menschensohnes liegen jetzt schon 2000 Jahre. für uns eine lange Zeit, in der Ewigkeit oben, glaube ich, wenn man überhaupt in zeitlichen Aspekten denken kann, da liegt das ganz eng beieinander in der Ewigkeit. Aber Jesus, der Menschensohn, er wird wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und in dieser Zeit, in der wir leben, bis die Machtfrage geklärt ist, da ringen die Herrscher und die Mächtigen dieser Welt, die Eliten, die politischen wie die religiösen, um Macht. Und hinter diesem Machtstreben steht das Böse und der Böse, Satan, der Teufel, der Gott dieser Weltzeit. Und dennoch wirkt das Böse immer nur unter Zulassung Gottes. Der Teufel, das Böse, der Böse kann nie mehr tun, als Gott es ihm zulässt. Nun, ich habe gestern das etwas länger ausgeführt, noch einmal zwei, drei Sätze zu der Welt, zu dem Geist in dieser Welt des vorigen Jahrhunderts. Im vorigen Jahrhundert war die Welt vom Atheismus gekennzeichnet. Große Teile der Welt standen unter dem atheistischen Kommunismus und das hat sich mit dem 21. Jahrhundert, in dem Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, geändert. Religionssoziologen sprechen von der Wiederbelebung, dem Aufleben der Religion. Nicht, dass nun eine Rückkehr zum wahren Christentum hier stattfindet. Nein, das Religiöse im Menschen wird wieder stärker, das Atheistische wird zurückgedrängt. In Russland Ende 1930 sagte Josef Stalin in einer Rede auf einem Parteikongress, das stalinistische Programm muss längstens in 3 Jahren, also bis 1933, zu Ende geführt sein. Und hört einmal, da sagte Stalin, dann darf es keinen Besitz, keine Ehe, keine Kirchen und keinen anderen Glauben, keine andere Religion mehr als den Kommunismus in Russland geben. Alles, was diesem Endziele im Wege ist, muss physisch vernichtet werden. Er wollte alle Kirchen, alles Religiöse, alle religiösen Institutionen, die Ehe, alles wollte er physisch ausrotten und zerstören. Nun, nächstes Jahr ist Josef Stalin 70 Jahre tot und noch immer wird das Evangelium des Reiches Gottes in Russland verkündigt. Und ich glaube, der würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er wüsste, dass Putin die russisch-orthodoxe Kirche zur Staatskirche erhoben hat. Das Religiöse lebt noch immer. Das Evangelium wird noch immer verkündigt. Aber Josef Stalin ist Geschichte. Schon 3 Wochen, nachdem er gestorben war, begannen seine Nachfolger mit der Entstalinisierung. Sein ganzes Lebenswerk wurde schon 3 Wochen nach seinem Tod wieder zunichte gemacht. Das ist der Mensch in seiner Macht. Und wie viele Opfer hat Stalin gefordert? Man rechnet etwa mit 20 Millionen Toten, 20 Millionen Menschen, darunter viele christliche Märtyrer, die zu Tode gekommen sind für sein Hirngespinst, den Kommunismus in diesem Land und überhaupt in der ganzen Welt zu errichten. Und dann vergeht der Mensch und sein Lebenswerk vergeht. Wie wird es einmal sein, wenn der Menschensohn kommt in großer Macht und Herrlichkeit und all die Herrscher, egal auch die demokratischen Herrscher, die sind ja nicht besser. Wisst ihr, bei Gott ist es doch egal, ob ein Demokrat lügt, die Ehe bricht oder gottlos lebt, oder ob ein Kommunist lügt, die Ehe bricht und gottlos lebt. Das ist doch völlig egal. Gottlosigkeit wird einmal gerichtet werden vom Menschensohn, der kommen wird in großer Macht und Herrlichkeit als der Weltenvollender und als der Weltenrichter. Aber wir sehen in dieser Endzeit, in der wir leben, dieses explosive Gemisch, wie politische Macht sich mit religiöser Macht verbindet, um die eigene Einflusssphäre auszudehnen. Wundert uns das? Nein. Und warum? Weil wir es doch wissen, es steht doch in der Bibel. Die Bibel spricht vom Geheimnis Babylon. Ist ja schon interessant, von 1. Mose bis Offenbarung spricht die Bibel 280 Mal von Babylon. Das ist also kein Nebenthema, sondern schon ein Thema, dem die Bibel Aufmerksamkeit widmet. Da zeichnet die Bibel ein vielfältiges Bild von Babylon, aber eines ist das Bild von Babylon als der abgefallenen Welteinheitskirche. Das Gegenbild zum Braut des Lammes, zum himmlischen Jerusalem. Es gibt in der Bibel mehrere ausführliche ganze Kapitel über Babylon, etwa Jesaja 13, 14 und 46, Jeremia 25 und 50 und, liebe Geschwister, in der Offenbarung gibt es zwei ganze Kapitel über Babylon. Also muss das doch wichtig sein. Da sehen wir in der Offenbarung 10 Könige, die dem Tier aus dem Meer ihre Macht und Herrschaft geben, in Offenbarung 17, 13. Und wir sehen in Offenbarung 13, Vers 2, wie der Drache, der Teufel, dem Tier, dem Antichristen, Kraft und große Vollmacht verleiht. Und wisst ihr, das ist etwas Einzigartiges, was es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Diese politische Machtfülle, die satanisch inspiriert sein wird, diese Machtvollkommenheit. Dieser Herrscher, der letzte Herrscher, der antichristliche Herrscher, wird in einer Machtfülle auftreten, die es zuvor noch nie gegeben hat. Und natürlich gibt es heute viele Herrscher, ganz egal ob nun Diktaturen oder Demokratien, die von dem Bösen, der die Gedanken der Menschen leitet und beeinflussen kann, dieser Herrscher, dieser Antichrist wird in einer satanischen Inspiration auftreten, die einzigartig ist in der Geschichte der Menschheit. In Offenbarung 13, Vers 2 heißt es, und der Drache, der Teufel, gab ihm, dem Tier, diesem politischen Führer, seine Kraft, seinen Thron, und große Vollmacht. Das hat es noch nicht gegeben in dieser Welt. Er gibt ihm die Dynamis, die Gewalt, Fähigkeit, Macht, Vermögen, auch Wundermacht. Der Antichrist wird Wunder wirken. Und ich frage mich manches Mal in der pfingstlich-charismatischen Bewegung, wie viele der angeblichen Wunder da nicht schon vom antichristlichen Geist inspiriert sind. Da ist nicht alles seelisch, da mag vieles seelisch sein, aber manches ist eben auch von unten inspiriert. Da gibt ihm der Satan seinen Thron. Thron ist immer ein Bild der Herrschaft. Und Satan gibt ihm große Vollmacht, die Exousia, Herrschaft und Herrschaftsbereich. Und lasst mich mal eines sagen, eines ist doch klar, das sagt uns die Apostelgeschichte. Es ist die Geschichte der Berufung des Heidenapostels Paulus. Als Paulus selber berichtet, wie er berufen wurde, was sein Auftrag von Jesus ist, da sagte er, dass Gott ihn berufen habe, die Heiden zu Jesus zu rufen, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft, von der Exousia des Satans zu Gott. Hör mal, wenn du wiedergeboren bist, wenn dein Leben vor Gott in Ordnung ist, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann bist du aus der Finsternis ins Licht berufen. Dann bist du aus dem Herrschaftsbereich der Exousia des Satan hinausversetzt in das Reich Gottes seiner Liebe hinein. Und darum brauchst du auch, egal wie stark die antichristliche Herrschaft über diese Welt kommen wird, wie weit wir da hineinkommen, brauchst du keine Angst zu haben. Denn Gott hat dich herausgenommen aus der Exousia, aus dem Herrschaftsbereich des Teufels und hat dich versetzt in das Reich Gottes. Aber wir müssen das glauben und wir müssen das leben und wir müssen uns diese Wahrheiten auch durch Gottes Wort immer wieder neu vor Augen führen. Also Satan wird sich in der Person des Tieres, dieses politischen Herrschers, inkarnieren in einer Weise, wie es nie zuvor gewesen war. Und wenn ihr in die Geschichte zurückblickt, dann schaut euch Leute wie Stalin oder Hitler an und dann werdet ihr sehen, das ist nur ein Hauch von dem, wie der Satan sich am Ende offenbaren wird in dieser Welt. Aber nicht nur dies wird ganz neu sein, dass dieser antichristliche Herrscher in einer Machtfülle auftritt, in einer satanisch inspirierten Machtfülle, sondern neu wird auch die Hure Babylon sein. Auch sie wird satanisch inspiriert sein. Die Vertreter der Religion, die vereinen sich mit den Vertretern der Politik. Es schafft sich so eine Art Symbiose, der eine profitiert vom anderen und jeder will auf seinem Gebiet seine Macht, religiöse Macht, politische Macht ausweiten. Und da mittendrin in diesem Konflikt stehen wir. Und wir bleiben da nicht unangetastet. Da gibt es Entscheidungen, politische Entscheidungen, wo wir dagegen stehen müssen. Es gibt vielleicht auch religiöse Einflüsse in den Gemeinden, wo wir widerstehen müssen, weil es nicht mehr die Wahrheit des lebendigen Gottes ist. Und der Höhepunkt wird sein, wenn die Hure Babylon auf dem Tier reitet. Wenn sich die Hure Babylon, die falsche Kirche, und lasst mich eines sagen, Babylon macht nicht Halt vor evangelikalen Freikirchen, Babylon macht nicht einmal Halt vor streng bibeltreuen Kreisen, da müssen wir wachsam bleiben. Wenn diese Hure Babylon sich vereint mit dem Tier, satanisch inspirierte Religion wird sich vereinen mit satanisch inspirierter weltlicher Macht. Aber dann sehen wir ein Prinzip. Ein Prinzip der Gerichtswege Gottes. Das Gericht fängt beim Hause Gottes an. Das Gericht fängt in der Gemeinde Jesu an. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Jesaja 7, 2. Könige 16. Da sendet der König Ahas von Juda Boten zu Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien. Und er sucht ein Bündnis mit diesem König, um sich gegen den heidnischen König Rezin, den König von Aram, zu verbünden. Also hier sehen wir, wie sich religiöse Macht mit irdischer Macht, mit heidnischer Macht verbindet, um den eigenen Machtbereich zu erhalten. Und trotz der Mahnungen Jesajas des Propheten, vertraut Ahas lieber auf den assyrischen König, als dass er auf den Bundesgott Jahwe vertraut. Und das ist schon Abfall von Gott. Wir müssen aufpassen, wie wir als Christen uns gegenüber der politischen Autorität positionieren. Gott richtet beide, Juda und Assyrien. Und die Zuchtroute, die Gott gebraucht, ist Babylon. Babylon kommt und unterwirft sich Assyrien und auch Juda und führt Teile des Bundesvolkes in die babylonische Gefangenschaft. Aber seht ihr, das Gericht fängt beim Hause Gottes an. Zuerst wird Juda und die abtrünnigen Israeliten gerichtet und dann wird Babylon gerichtet durch Medo-Persien. Zuerst beginnt das Gericht beim Hause Gottes, bei den Frommen, bei den Gläubigen, die den Bund mit Gott gebrochen haben und dann richtet Gott Babylon, die heidnischen Machthaber. Man könnte noch viele Beispiele nennen. Der Herr wollte zum Beispiel in Ägypten keinen Altar haben, so unbeschnitten wie dieses Land der Heiden war. Er wünschte auch im Land Israel nicht einmal, dass David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, den Tempel baute. Und die Bibel gibt uns die Begründung, weil David hatte Krieg geführt und Blut vergossen. Alles, liebe Geschwister, muss in der Gegenwart Gottes gereinigt sein, geheiligt sein. Und wir brauchen heute mehr Absonderung und nicht weniger. Jesaja kennt dieses Prinzip. Das Gericht fängt beim Hause Gottes an. In Jesaja 8,14 heißt es, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er, der lebendige Gott, euch zum Heiligtum werden. Was Jesaja damit sagen will, ist, vertraut nicht auf die heidnische Macht, setzt euer Vertrauen nicht auf politische Macht, nicht auf die Heiden, sondern setzt euer Vertrauen allein auf ihn, den Menschensohn, den lebendigen Gott. Und das will er uns auch heute Morgen sagen. Setze dein Vertrauen nicht auf irdische Menschen, auf irdische Dinge, auf politische Macht, auf eine Demokratie, die wir hier angeblich haben, sondern setze dein Vertrauen allein auf den Herrn und dann wird er dir zum Heiligtum werden. Das heißt, du wirst in der Gegenwart Gottes stehen. Der Begriff Sohn des Menschen erscheint zweimal in der Offenbarung. Einmal in Offenbarung 1, Vers 13, in der verlesenen Textstelle. Und da fällt ja Johannes wie tot zu Boden, als er Jesus begegnet. Er, der Lieblingsjünger Jesu, der an der Brust Jesu weinte. Er sieht Jesus plötzlich und er fällt wie tot zu Boden. Und ich glaube, manches Mal wäre es für uns gut, wenn wir mehr uns selbst gestorben wären, wenn wir selbst im Bilde gesprochen wie tot zu Boden fielen in dem Angesicht Jesu Christi. Versteht ihr? Ich will damit sagen, dass wir einmal mehr unser altes Fleisch gekreuzigt haben, um dann dem Herrn Jesus in Reinheit und Heiligkeit zu begegnen. Dass dann der Herr Jesus, ich spreche im Bilde, uns die Hand auflegt, uns Kraft zufließen lässt durch seinen Geist und durch sein Wort. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir innerlich mal mehr zu den Füßen Jesu sinken könnten in Demut, um uns von ihm wieder aufrichten zu lassen? Aber das zweite Mal, wo der Menschensohn erscheint in der Offenbarung, das ist Offenbarung Kapitel 14, Vers 14. Und da heißt es, und ich sah und sieh eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, er glich einem Sohn des Menschen. Da haben wir ihn wieder, den Menschensohn. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Die Ernte hat begonnen. Hier wird uns der Menschensohn gezeigt als der, der die Machtfrage löst, als der, der kommt zum Gericht, als der kommt, um sein ewiges Reich aufzurichten. Also haben wir in Offenbarung 1 den Sohn des Menschen inmitten der Gemeinde, seine Gegenwart inmitten der Braut des Lammes und in Offenbarung 14, der Sohn des Menschen, der wiederkommen wird zum Gericht und um sein ewiges Gottesreich aufzurichten. Und die Bibel zeigt uns eines. Das Reich des Antichristen und das Reich Christi werden gleichzeitig vollendet. Jeden Tag kommen wir der Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus näher. Aber wir sehen auch, wie sich in unseren Tagen auch immer mehr der antichristliche Geist, alles was Jesus und die Wahrheit des Wortes angeht, wie dieser antichristliche Geist immer stärker wird in der Gesetzgebung, in der Haltung der Nationen, der Kulturen. Es bahnt sich, es braut sich etwas in der geistlichen Welt zusammen, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis, der wird stärker werden. Die Gesellschaft, die Politik, ja der ganze Weltgeist, der wird antichristlicher und antichristlicher werden, weil alles auf diesen einen Punkt zustrebt, wo sich das Tier offenbaren wird, der Antichrist in Gestalt erscheinen wird. Aber dann wissen wir, dann ist es nicht mehr lange, bis auch Jesus Christus leiblich wiederkommen wird. Und so spitzt sich alles zu in dieser letzten Zeit. Nun, das Wirken des Antichristen vollzieht sich hier auf dieser Erde. Und damit ist dieses Wirken des Antichristen von vornherein nicht ewig, sondern zeitlich begrenzt. Denn das hier ist eine Schöpfung auf Zeit hin. Gott wird einmal die gesamte Schöpfung erneuern, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Also alles, was der Antichrist in seinem antichristlichen Geist dann einmal global aufbauen wird, das baut er nur auf Zeit auf. Denn wir sind hier in einer zeitlichen Ebene. Das Reich Gottes aber, das kommt aus der anderen Welt, aus der Welt Gottes, jenseits dieser zeitlichen Schöpfung. Und wenn Gott durch seinen Heiligen Geist und durch seine Gemeinde in dieser Welt wirkt, dann wirkt er etwas Ewiges. Du hast ewiges Leben empfangen und du wirst ewiglich an der Seite Jesu, des Menschensohnes sein. Und wir werden viele Aufgaben haben, wenn wir einmal mit ihm vereint sein werden. So sind wir also jetzt Pilger in dieser Zeit. Auf der einen Seite, so wie Karl Hermann Kaufmann das ja gestern schön ausgeführt hat, gehören wir einer anderen politischen Sphäre an, der Politeia. Wir gehören dem Himmel an. Unser Bürgerrecht ist dort oben. Wir sind der Exousia des Satans enthoben und leben im Reich Gottes schon jetzt, das ein ewiges, ein unvergängliches Reich ist. Und doch leben wir mit unseren Leibern noch hier als Pilger auf dieser Erde, die vergänglich ist. Und auch die Reiche dieser Welt, die sind vergänglich. Und auf unserer Pilgerschaft, das haben wir oft genug gehört, da müssen wir zwei Dinge beachten. Das erste ist, wir müssen wachsam bleiben. Denn Babylon macht nicht Halt vor den frömmsten Kreisen. Die Verführung macht nicht Halt vor den frömmsten Kreisen. Und das zweite ist, liebe Geschwister, wir müssen im Wort Gottes, im Wort der Wahrheit gegründet sein. Es ist ja interessant, wenn wir Matthäus 24 lesen, die Verse 3 bis 8, da heißt es, Heidenvolk wird sich gegen Heidenvolk erheben. Ethnos epi ethnos. Das heißt, ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe. Es gibt 1300 ethnische Gruppen in dieser Welt. Es wird sich Königreich gegen Königreich erheben. Es gibt 200 Nationen auf dieser Erde. Aber Jesus, er warnt uns vor Verführung, vor falschen Christungen, vor falschen Propheten. Und lass mich mal eines sagen, der Teufel ist bereits mit einem Fuß in vielen evangelikalen Gemeinden. Ich komme zum Teil in mennonitische, konservative Kreise und dann siehst du, wie liberale Theologen, wie Professor Zimmer, jetzt nicht durch die Leitungen der Gemeinden, aber oft durch die Geschwister, die nicht wachsam sind. Wie etwa der liberale Theologe Professor Zimmer, Worthaus, das ist jetzt eine Plattform, wo man Predigten herunterladen kann. Und egal, wo du hinkommst, fast überall triffst du auf Leute, die das schon gehört haben und nicht erkennen, welche Gefahr damit verbunden ist. Ich komme in Gemeinden und dann schwärmt mir irgendjemand von dem katholischen Extremcharismatiker Johannes Hartl. Ich treffe auf Geschwister, die das Andachtsbuch von Sarah Young, Ich bin bei dir, lesen und nicht begreifen, dass dort nicht der Christus der Heiligen Schrift verherrlicht wird, sondern dort ist ein New Age Christus in diesem Buch. Da ist das Gedankengut der Emerging Church, da ist der Humanismus, der immer stärker und stärker in die Gemeinden eindringt. Und wisst ihr, was der Humanismus ist? Man stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Und das ist längst nicht nur so in den großen Volkskirchen oder in breiten evangelikalen Mainstream. Das finden wir auch in sogenannten bibeltreuen Gemeinden. Ja, da wird der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Da steht nicht mehr Christus und sein Wort im Mittelpunkt, sondern will man es jedem recht machen. Das ist Babylon. 2. Korinther 11, 3 bis 4. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber dem Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Das beschreibt die Situation in vielen evangelikalen Kreisen. Man erträgt es gut, wenn da jemand kommt und er kann gut reden und kann sich gut präsentieren und er bringt ihnen einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Wir müssen wachsam sein. Und wir können nur durchschauen, was ein anderes Evangelium ist, wenn wir unser Evangelium kennen. Wir müssen eines begreifen. Der Antichrist und der antichristliche Geist, der wirkt immer auf zwei Arten. Das erste ist das, was wir gerade gelesen haben, durch Verführung oder Versuchung. Und das andere ist als Verfolger. Er wird versuchen, die Gläubigen in diesen letzten Tagen zu verführen zu einem anderen Jesus, zu einem anderen Geist, zu einem anderen Evangelium. Aber wenn ihm das nicht gelingt, dann wird er zur Verfolgung greifen. Und darauf sollten wir uns einstellen. Kürzlich wurde ein irischer Christ und Lehrer Enoch Burke verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Ich habe persönlich Kontakt mit Enoch Burke, weil er mir erlaubt hat, aus seinem Buch, in dem er sich kritisch zu John Piper und Sam Albury äußert, ein Kapitel zu übersetzen und werde das auch zu gegebener Zeit dann veröffentlichen. Und dieser Mann ist also Deutschlehrer, versteht also Deutsch, und er hat sich geweigert, einem Transgender-Schüler mit Sie anzusprechen. Also ein Junge, der nun meint, er muss ein Mädchen sein, und nach dem Gesetz muss ein Lehrer in Irland, wenn ein Transgender-Schüler sein Geschlecht wechselt, diesen mit dem neuen Geschlechtspronomen ansprechen. Nun, ich habe schon nicht schlecht gestaunt. Also ich meine, was ist das für eine Sache? Er hat aus seinem Glauben heraus begründet, ich glaube, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und aus Grund der Religionsfreiheit bin ich nicht bereit, diesen Transgender-Schüler nun mit einem anderen Personalpronomen anzusprechen. Wäre da nicht vielleicht ein Verweis oder vielleicht ein Unterrichtsverbot angebracht gewesen? Nein, was tut man? Man bringt den Mann ins Gefängnis. Also hier sehen wir, bei uns laufen Mörder frei herum. Und wenn ein Christ aufsteht und für seine Überzeugung hinsteht, dann packt man ihn ins Gefängnis. Das ist Irland, aber wartet ab. Es wird nicht mehr lange dauern. dann werden wir hier einen schärferen Wind haben in Deutschland. Von wem sind denn solche Gesetze inspiriert? Von Satan. Wenn wir die Gesetzgebung der letzten Jahrzehnte sehen, dann sehen wir, wie immer mehr das christliche Fundament, das ethisch-moralische Fundament, das wir über Jahrhunderte hier im sogenannten christlichen Abendland, das darf man ja auch nicht mehr sagen, da könnten ja die Moslems Anstoß nehmen, wie das immer mehr abgelehnt wird und wie immer mehr antichristliche Gesetze geschaffen werden. Ich hatte es gestern erklärt, Putin, dem wird der Gedanke eingeflößt von Satan, er sei ein Messias, der die russische Kultur vor dem bösen Westen schützen müsse. Da gibt es einen Erdogan, der meint, er müsste ein neues osmanisches Reich errichten. Von wem kommen die Gedanken? Es sind Satans Gedanken, die flößt er diesen Mächtigen ein. Und der Teufel, lass mich das mal sagen, der kann sich als ein Engel des Lichts verstellen. Der geht nicht immer wie ein brüllender Löwe herum. Ein Engel des Lichts, das blendet dich dann vielleicht am Anfang. Oh, wie fromm, wie heilig, wie christlich. Und darum müssen wir auch vorsichtig sein, mit wem wir uns verbrüdern und verbünden. Nur weil Putin ein konservatives Familienbild wie wir vertreten, heißt das noch lange nicht, dass er in einem Geist wirkt, mit dem wir uns verbrüdern sollten. Das gilt auch für den Katholizismus und so weiter und so fort. Wir müssen uns mehr absondern in dieser Zeit. Wir müssen uns mehr heiligen in dieser Zeit. Wir müssen noch mehr das Wort der Wahrheit studieren und in uns aufnehmen, wenn wir durch diese Zeit kommen wollen. Es tobt ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Licht gegen Finsternis, Lüge gegen Wahrheit, haben wir gestern Abend gehört. Und alles, liebe Geschwister, strebt einem Höhepunkt entgegen. Die Entscheidung der Machtfrage, der Menschensohn oder der Sohn des Verderbens, der Christus oder der Antichristus, wir wissen, wie es ausgeht. Gut, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Aber wie schnell können auch wir verführt werden? Ich sehe das immer wieder, mit großer Sorge. Ihr kennt die Geschichte von Simon Petrus, als er dieses Bekenntnis ausspricht, als Jesus fragt, ja, wer meint ihr, dass ich sei? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber woher hat er das? Hat er das aus seinem Verstand? Hat er das, weil er so schlau war? Nein, Jesus sagt, glückselig bist du, Simon Petrus, denn das hat dir der Vater im Himmel geoffenbart. Da kommt eine Offenbarung direkt aus dem Himmel in das Herz des Petrus und Petrus kann sagen, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, und er kennt die Geschichte. Und dann sagt der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias und der Menschensohn, dass er viel leiden müsse. Und was macht Petrus? Nein, nein, Jesus, das widerfahre dir nicht. Seht ihr in dem einen Moment eine Offenbarung direkt vom Vater im Himmel und im nächsten Augenblick kommt Petrus mit seinen eigenen Gedanken. Ich habe mich immer gefragt, war Jesus nicht zu hart, als er dann zu ihm sagte, weiche von mir, Satan? Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Nein, ich glaube nicht, dass Jesus zu hart war. Und manche versuchen dann die Stelle so ein bisschen hinzudrehen, ja, ja, da war eben Satan und Jesus habe den Satan verwiesen, er soll weichen und dann habe er sich an Petrus gewendet. Nein, nein, liebe Geschwister, das gibt der Text nicht her. Er hat Petrus angesprochen und hat gesagt, weiche von mir, Satan. Satan bedeutet nämlich auch Widersacher. Und du kannst als gläubiger Christ zu einem Widersacher Gottes werden, wenn du nicht göttlich denkst, sondern menschlich. Ist schon interessant. Ich habe mal geschaut, was für Synonyme, also gleichbedeutende Worte gibt es denn für menschlich. Und da gibt es ein Wort, das triffst du immer an in allen Lexikas, humanistisch. Seht ihr, man könnte hier auch übersetzen, du denkst nicht göttlich, sondern du denkst humanistisch. Das ist das große Problem von vielen frommen Kreisen, humanistisch, menschlich zu denken, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, statt Jesus und sein Wort. Was hatte Petrus nicht begriffen? Er hatte nicht begriffen, dass da, wo wahre Gemeinde ist, auch das Kreuz ist. Der Menschensohn musste an das Kreuz gehen und leiden und sterben. Er musste die Schuldfrage klären. Er hatte nicht begriffen, dass da, wo die Botschaft der Wahrheit ist, auch immer die Botschaft des Kreuzes ist. Von wem hatte Petrus den Gedanken, Herr, schone dich selbst? Ich glaube von Satan, der ihm diese Gedanken, diese humanistischen Gedanken eingeflößt hat. Es gibt so ein humanistisches Christentum, ein menschliches Christentum, das von Satan inspiriert ist, das die Wahrheit leugnet und das die Wahrheit des Kreuzes leugnet. Wo wahre Gemeinde ist, wo wahre Jünger Jesu sind und wo sie eben nicht sind, entscheidet sich an dieser Frage. Als Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dann heißt es plötzlich in Johannes 6,60, viele von seinen Jüngern gingen nicht mehr mit ihm. Hört mal, das waren Jünger. Das heißt nicht, viele von der Volksmenge wollten ihn nicht mehr hören. Nein, das heißt seine Jünger. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist einer, der seinem Lehrer und Meister nachfolgt. Aber da war der Scheidepunkt. Man könnte auch sagen, dass der Scheidepunkt unter den Christen die Botschaft des Kreuzes. Wir dürfen kein anderes Haupt kennen als nur Jesus Christus. Wir folgen dem Sohn des Menschen. Und diese letzte Auseinandersetzung zwischen dem Menschensohn und dem Sohn des Verderbens, zwischen dem Christus und dem Antichristus, die betrifft uns unmittelbar. Wir leben nicht in einer Oase. Und das war schon in der Urgemeinde so. Diese Auseinandersetzung mit dem antichristlichen Geist hat da schon begonnen. 2. Johannes 1,7, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Die Verführer leugneten die Leiblichkeit Jesu. Und wisst ihr, dann ist es nur ein kurzer Schritt, dass man auch die Leiblichkeit des Antichristen leugnet. Da habe ich gelesen, liberale Theologen, der Böse, der Teufel, der Antichrist, das sei ja nicht eine Person, jemand, der sich als Gestalt einmal manifestiert, sondern das sei ja nur ein Prinzip. Also der Böse, den gibt's nicht, aber das Böse als Prinzip gibt's. Wie kann man denn so einen Unsinn erdenken? So wie wenn ich sagen würde, weißt du, den Lügner, den gibt es nicht. Es gibt nur die Lüge. Aber hört doch mal, die Lüge braucht ja einen Menschen, der sich der Lüge öffnet und die Lüge auch dann ausspricht. Also so ein Unsinn. Es gibt einen Teufel und der Antichrist wird einmal leiblich wiederkommen. Und von dort aus ist es wieder ein kurzer Schritt zum nächsten Schritt, dass man die leibliche Wiederkunft des Menschensohnes leugnet. Das haben wir in der ganzen liberalen Theologie, ein Problem der großen Volkskirchen. Aber ich staune nur, wie schnell die evangelikalen Kreise mittlerweile den großen Volkskirchen folgen. Und ich staune, wie in manchen sogenannten bibeltreuen Kreisen solches Gedankengut aufgenommen wird. Ich habe das schon mal hier gesagt, auf einer Konferenz 2019 hat man eine Umfrage in IDEA gestartet und hat evangelikale Freikirchler gefragt, wer glaubt an die leibliche Auferstehung Jesu Christi? Es waren nur 55%. 45% der evangelikalen Freikirchler, evangelisch-freikirchliche, Baptisten, Mennoniten und wie sie alle heißen, 45%, fast die Hälfte, glaubt nicht an die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Woher kommt das? Dann triffst du auf Leute, oh, weißt du, ich habe einen Vortrag von Worthaus gehört. Ich zitiere euch mal eine kurze Passage von Dr. Breuer, Worthaus. Und da hat er gesagt, ich bin überzeugt, wenn man damals, also zur Zeit der Auferstehung, eine Videokamera am Grab Jesu installiert hätte, wäre nichts zu sehen gewesen. Nichts. Auch bei den Erscheinungen des Auferstandenen hätte eine Videokamera nichts gefilmt. Nur sehr konservative Christen, also so Leute wie ihr und ich, legen Wert auf das leere Grab. Aber eigentlich sei es genau wie die Jungfrauengeburt für den Glauben nicht von Bedeutung. Zwar sei der Tod Jesu ein historisches Ereignis, aber Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten auf keinen Fall. Die Tagesangaben zwischen diesen Ereignissen hätten nur metaphorische, bildliche Bedeutung. Die Auferstehung Jesu war nur eine Erkenntnis, ein Hirngespinst im Denken der Jünger. Ja, ist doch klar, wenn man sowas sich anhört, dann glaubt man in der Folge davon, dass Jesus, wenn er nicht leiblich auferstanden ist, dann kommt er natürlich auch leiblich nicht wieder, wie die Bibel es sagt, aus dieser Sicht. Laut Professor Zimmer von Worthaus enthalte die Bibel hunderte von Fehlern. Also habe ich die letzten 40 Jahre meines Lebens auf diesem Buch aufgebaut, das hunderte von Fehlern enthängt. Das fundamentalistische Bibelverständnis, also wenn du Gottes Wort so nimmst, wie es da steht, das könne nicht überzeugen. Und dann leugnet man natürlich alles. Die Jungfrauengeburt, die leibliche Auferstehung, die leibliche Wiederkunft Jesu. Man leugnet die Wunder Jesu, den stellvertretenden Sühnetoten. Da wären wir wieder beim Thema das Kreuz. Auch das ist bis in fromme Kreise hinein mittlerweile ein Streitthema geworden. Wo sind wir gelandet? Jesus ist stellvertretend für mich und dich am Kreuz von Golgatha gestorben. Schon das ganze Alte Testament ist ein Schatten darauf hin. Und jetzt diskutiert man darüber, ob man das dann so überhaupt noch heute sehen könne. Wenn laut Dr. Breuer der Apostel Paulus zwar viel Kluges, aber auch viel Unkluges geschrieben hat, und wenn die Bibel laut Professor Zimmer hunderte von Fehlern enthält, dann sind natürlich Aussagen wie die des Apostel Paulus lächerlich. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Aber hört mal, die Bibel ist klar. Und damit komme ich auch langsam zum Schluss. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Diese Auseinandersetzung zwischen dem Christus und dem Antichristus, diese Auseinandersetzung zwischen dem Menschensohn, dem Sohn des Menschen und dem Sohn des Verderbens in dieser Welt, wird sich nicht nur im säkularen Bereich in der Welt abspielen, sondern dieser Kampf spielt sich auch und gerade in der Gemeinde Jesu ab. Der Feind der Christen ist nämlich fromm geworden, wusstet ihr das schon? Der Wolf im Schafskleid ist sozusagen der Teufel im Kirchenrock. Und sein Ziel ist es, die Gemeinde Jesu zu verführen, zu einem anderen Evangelium, zu einem anderen Jesus, hin zu einem anderen Geist. Du glaubst es nicht? Dann lies mal 2. Thessalonicher 2, 3 bis 4. Lasst euch von niemandem, egal welchen Titel er hat, von niemandem verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Der Teufel hat keine Berührungsängste mit dem Tempel. Wir als Gemeinde sind der Tempel des neuen Bundes. Und der Teufel schreckt nicht davor zurück, sich in den Tempel Gottes setzen zu wollen. Ich glaube sogar, das ist sein erstes Ziel. Paul Schütz, ein evangelischer Theologe, schrieb über seine Kirche, das waren also die protestantischen Volkskirchen, vor über 70 Jahren etwas, was ich erstaunlich finde, denn vor 70 Jahren gab es noch keine Diskussion über Genderismus, über Frauenordination und all die Dinge. Ja, da war liberale Theologie in den Kirchen. Aber vor 70 Jahren schrieb Paul Schütz Folgendes: Die Christen zu Antichristen zu machen, zu heimlichen, überrumpelten, betörten Antichristen, diese Grundverwirrung der Geister zu bewirken, und zwar mitten in der Kirche, ist das Hauptanliegen der falschen Christusse. Deshalb ist die Kirche der Ort, an dem man sich am meisten vorsehen muss, vor den Wölfen im Schafskleid. Denn nur hier gibt es dieses Kleid und nur hier hat es Sinn, dieses Kleid zu tragen. Und weiter schreibt er im Jahre 1949 ein prophetisches Wort. Es geht um die Strategie der Hölle, mit der sie das Bild der Gottesherrschaft im Gemüt der Gläubigen verwirrt, mit der sie dem Evangelium eine Botschaft unterschiebt, die zur Lüge werden muss. Die in der Heuchelei verstockte Kirche wird verflucht, die Nährmutter des Antichristen zu sein. Liebe Geschwister, das ist auch die Erklärung dessen, was Karl-Hermann Kaufmann gestern ausführte, dass ausgerechnet Deutschland, das Land der Reformation, die liberale Theologie und diese Gottlosigkeit hervorgebracht hat. Und darum ist das Prüfen so wichtig, liebe Geschwister. Hiob 34,3, denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Wisst ihr, wenn ihr beim Essen etwas Salzes, Saures oder Bitteres auf die Zunge bekommt, dann merkt ihr augenblicklich, was das für ein Geschmack ist. Und so soll eigentlich das Ohr, das innere Ohr des Herzens augenblicklich wissen, wenn da jemand, ein Wolf im Schafspelz kommt, wenn er das Wort verkündigt, dann solltest du durch dein inneres geistliches Gehör sofort wissen, ist das die Wahrheit oder ist das die Lüge. Aber ich habe manches Mal das Gefühl, dass manche Geschwister unter geistlichem Covid leiden. Wisst ihr, da ist ja ein Symptom Geschmackslosigkeit. Da riechst du nichts mehr und schmeckst nichts mehr. Da schmeckt alles gleich. Aber Geschwister, da müssen wir gesund sein in unserem geistlichen Ohr, dass wir sofort merken, da ist ein fahler Geschmack, wenn ich dieses oder jenes Gottes Wort höre. Und dann, 2. Thessalonicher 2, 8 bis 12, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Der Menschensohn wird kommen und er wird die Machtfrage klären und er wird für alle Zeiten das Böse unterwerfen und richten. Und hier in Thessalonicher wird uns nichts anderes beschrieben als in Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Aber Paulus tut eines. Diesen Zeitpunkt des Gerichtes über den Antichristen, den konkretisiert er noch einmal. Gott selbst sendet eine wirksame Kraft der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Und ich bin der Überzeugung, dass das, was jetzt geschieht, auch in evangelikalen Kreisen bis in die ganz frommen, bibeltreuen Kreise hinein, ein Gericht Gottes ist. Weil Gott mit seinem Gericht immer im Hause Gottes beginnt. Wem sendet Gott eine wirksame Kraft der Verführung? Das sagt die Bibel auch. Denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, denen, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Und ich sage dir eines, wenn du dich nicht von ganzem Herzen heiligst und dich von ganzem Herzen deinem Herrn und Heiland Jesus Christus in diesen Tagen anvertraust und du lässt so dieses humanistische, schöne Gesäusel von Evangelium, was man so hin und her hört, in dein Herz hinein, dann öffnest du dein Herz der Irrwahrheit, der Unwahrheit und des Unglaubens. Und dann musst du dich davor hüten, dass es nicht als ein Gericht über dich kommt, dass du am Ende die Wahrheit nicht mehr erkennen kannst. Wer und was ist die Wahrheit? Jesus Christus, der Menschensohn. Und jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. 2. Johannes 9. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wir können Gottes Wort nicht von Jesus trennen. Das versucht man heute, bis in die frommen Kreise rein. Ja, ja, Hauptsache man lebt irgendwie ethisch, religiös, moralisch richtig. Die Wahrheit der Heiligen Schrift ist nicht so wichtig. Nein, nein, wer die Lehre des Christus nicht hat, der hat Gott den Vater und Gott den Sohn nicht. Lest einmal Johannes 15. Wer in mir bleibt und ich in euch. Und gleich darauf sagt Jesus, wenn meine Worte in euch bleiben, und ihr in meinen Worten. Wir können Jesus nicht von seinem Wort trennen. Und das hat ja Bruder Martin so schön gesagt. Es ist so wichtig, dass wir bibelfest werden. Denn, das habe ich gestern ja gesagt, die Bibel, die Wahrheit, das Wort des Evangeliums vermag dich zu festigen. Da wirst du mit einem Gesäusel von Wohlstandsevangelium nicht durch diese Zeit kommen. Nein, selbst Pfingstler sagten, dass einmal die Charismatiker als Erste dem Antichristen zujubeln werden, weil er Wunder tut. Ja, wenn du wundersüchtig bist, dann zieht dich das natürlich an. Der Sohn des Menschen wandelt jetzt inmitten der Gemeinde, inmitten der 7 goldenen Leuchter, ein Bild für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten, an allen Orten. In der Gemeinde blicken wir auf zu ihm, dem Haupt, Jesus Christus, zu ihm, dem Menschensohn. In der Gemeinde bleiben wir in der Lehre des Christus. Das Evangelium muss verkündigt werden in Klarheit. Und die Gemeinde, und das ist so wichtig, das feiern wir ja gleich, muss Gemeinde des Kreuzes sein und bleiben. Offenbarung 19:11-13. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß heißt, der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt, seid ihr wach? Das Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Und das können wir nicht voneinander trennen. Wir folgen dem Sohn des Menschen, dem Christus, der das Haupt der Gemeinde ist, dessen Name das Wort Gottes ist. Und der pietistische Liederdichter Johann Eusebius Schmidt hatte ja für seinen Dienst in der Gemeinde ein Leitbild, und das war das himmlische Zion. Und ich glaube, auch das ist manches Mal etwas aus dem Blickfeld gerückt worden, dass wir unser Leben hier auf dieser Erde als Pilger, als Nachfolger Jesu Christi, dass wir uns ausrichten auf das himmlische Zion. Und da dichtet er ein Lied mit diesen Worten. Da hat er was verstanden. Er hat verstanden, dass es so wichtig ist auf unserer Pilgerschaft durch diese Zeit, dass wir unseren Blick nicht abwenden von Jesus, dass wir prüfen und dass wir ausharren. Ja, der Mann, der kannte die Bibel und er machte aus den Wahrheiten des Evangeliums ein wunderbares Lied. Ich lese zum Schluss nur einige Verse aus diesem Lied. Fahre fort, Zion, fahre fort im Licht. Mache deinen Leuchter helle, lass die erste Liebe nicht. Suche stets die Lebensquelle. Zion, dringe durch die enge Pfort, fahre fort, fahre fort. Folge nicht, folge nicht. Zion, folge nicht der Welt, die dich suchet, groß zu machen. Achtet nichts, ihr Gut und Geld. Nimm nicht an dem Stuhl des Drachen. Zion, wenn sie dir viel Lust verspricht, folge nicht, folge nicht, folge nicht der Welt. Prüfe recht, prüfe recht. Zion, prüfe recht den Geist, der dir ruft zu beiden Seiten. Tue nicht, was er dir heißt. Lass nur deinen Stern dich leiten. Zion, beide das, was krumm und schlecht, prüfe recht, prüfe recht. Dringe ein, Zion, dringe ein in Gott. Stärke dich mit Geist und Leben, sei nicht wie die anderen tot. Sei du gleich den grünen Reben, Zion, in die Kraft für Heuchelschein, dringe ein, dringe ein. Und das ist so wichtig. Halte aus, halte aus. Zion, halte deine Treue. Lass dich ja nicht Laulicht finden. Auf das Kleinod rückt herbei. Auf, verlasse was da hinten. Zion, in den letzten Kampf und Strauß, halte aus, halte aus. Und liebe Geschwister, das möchte ich euch heute mitgeben, dass das in euer Herz hineinfällt. Fahre fort, fahre fort. Harre aus bei Jesus und seiner Wahrheit und bei seinem Wort. Dringe ein in Gott, suche, bleibe vor dem Angesicht Jesu Christi. Und halte aus und lass dich nicht entmutigen durch die Tage, die kommen werden. Denn, liebe Geschwister, wir haben diese wunderbare Verheißung. Der Sohn des Menschen wird kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird der Sohn des Menschen triumphieren und wir werden mit ihm triumphieren. Denn die Bibel sagt, wir werden uns jubelnd freuen. Und ich sage euch, ich glaube, da werden wir doch ein bisschen emotional. Jubelnd freuen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht emotional werden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich sage euch noch etwas, wenn der Herr Jesus Christus, der Menschensohn, wiederkommen wird, dann werden wir einen neuen, verklärten Auferstehungsleib bekommen. Und dann sind wir vollkommen. Und wenn wir dann jubeln, dann ist da kein Beigeschmack vom Fleisch oder von der Seele, sondern da jubelt der erlöste Mensch. Und das wird doch wunderbar. Also ich stelle mir euch so vor, auch du alte Schwester, du kriegst deinen Auferstehungsleib. Da musst du nicht mehr mit dem Stock rumlaufen. Und dann kannst du auch jubeln und hüpfen im Angesicht des Menschensohnes. Richtet euren Blick auf den Menschensohn. Denn er wird kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Lasst uns erheben zum Gebet. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du den Menschensohn auf diese Erde gesandt hast, um die Schuldfrage zu klären. Danke dir, dass wir auch jetzt das Mahl feiern dürfen, in Gedenken an das, was Jesus für uns erlitten, erduldet und erkämpft hat. Aber ich danke dir, dass du deinen Sohn, den Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit senden wirst, um die Machtfrage zu klären. Und ich bitte dich, Herr, dass du einem jeden Einzelnen, der heute hier ist, in sein Herz dein Licht, das Wort des Evangeliums hineingibst und lebendig machst, sodass ein jeder gestärkt von dieser Stätte geht, um dir zu folgen, Herr Jesus Christus, solange wir noch Pilger sind. Ja, dich, Herr Jesus, erwarten wir von ganzem Herzen. So segne du uns in deinem wunderbaren Namen. Amen.